Diese Woche soll es soweit sein. In der Nacht zum Mittwoch um 0.30 Uhr unserer Zeit soll Starship in Version 3 zum ersten Mal abheben. Das 90-minütige Startfenster, das wurde vergangenen Mittwoch jetzt auch offiziell von SpaceX bestätigt. Also kein Tracking-Fund mehr, Luftraumfreigaben im Internet, sondern ein harter Starttermin. Der Grund für diese Sicherheit, der liegt am vergangenen Montag. 11. Mai, da hat SpaceX nämlich zum ersten Mal die vollständige Generalprobe mit Treibstoff durchgezogen und im Prinzip alles bis kurz vor Start durchgezogen. In wenigen Stunden flossen da mehr als 5000 Tonnen flüssiges Methan und flüssiger Sauerstoff in die vollständig gestapelte Rakete. Das Ergebnis ist eine Zahl, die man zweimal lesen muss, 124,4 Meter Höhe. Das ist Starship V3, die höchste Rakete, die je auf einer Rampe stand, genau 1,2 Meter über V2. Zum Vergleich die alte Saturn V, mit der die Apollo-Crew zum Mond flog. Die war 110,6 Meter hoch. V3 schlägt diesen Klassiker also um fast 14 Meter. Was aber noch viel beeindruckender ist, Starship ist betankt fast doppelt so schwer wie die Rakete, die einst Neil Armstrong zum Mond brachte. Kurzer Hardware-Ausblick zur dritten Generation. V3 hat nur noch 3 Gittersteuerflossen am Booster statt 4. Das sind diese Flächen, mit denen der Booster später durch die Atmosphäre zurücksteuert. Jede einzelne ist jetzt 50% größer als bei V2 und hat einen neuen Greifpunkt für den Fangturm an der Starbase. Die heiße Stufentrennung, also das Zünden der Oberstufe noch während der Booster von hinten schiebt, ist jetzt fest in die Super Heavy R-Stufe integriert und wird nicht mehr als separater Ring abgeworfen. Und alle 33 Triebwerke im Booster sind jetzt durchgängig Raptor 3. Was das in Schub bedeutet, beim Liftoff, beim Starten, da drücken die Raptoren den Booster mit über 82 Meganewton nach oben. Dafür bräuchte man mehr als 10 parallel feuernde Falcon 9 R-Stufen. Pad 2 in Boca Chica startet zum ersten Mal überhaupt. Die ursprüngliche Anlage Pad 1, die wird parallel gerade auf V3-Standard umgebaut. SpaceX hat am vergangenen Dienstag öffentlich gemacht, dass das Unternehmen zusätzlich rund 550 Quadratkilometer Land an der Küste von Louisiana ins Visier nimmt. Parallel rüstet SpaceX die Anlage 39A am Kennedy Space Center sowie Launch Complex 37A und Launch Complex 37B in Cape Canaveral für Starship um. Ziel laut SpaceX tausende Flüge pro Jahr. Ja, was V3 demonstriert? Die Grundform der Rakete, die bleibt. Das Update, das steckt in den Subsystemen, in den Details. Genau die Logik, mit der gut gemachte Hardware wächst. Was mir am Starship V3 gefällt, an der grundsätzlichen Form, die funktioniert, eben nichts ändern. Und drumherum alles sinnvoll aufrüsten. Ehrlich gesagt steckt genau dasselbe Prinzip in einem Schuh, den ich seit Wochen fast täglich trage. Der Retro-Runner von unserem heutigen Partner Gieswein. Klassischer 70er-Jahre-Sneaker-Look außen, drin aber komplett auf Merino-Wolle und 3D-Knit umgebaut. Konkretes Alltagsbeispiel, Mittwoch 9.15 Uhr Livestream im Studio, danach Sprint zur Bahn, Mittagstermin in der Stadt, am späten Nachmittag noch mit den Kids auf dem Spielplatz. Ja, genau der Tag, an dem normalerweise irgendein Schuh anfängt zu nerven. Entweder fangen die Füße nach 3 Stunden Stehen an zu drücken oder das Klima im Schuh wird gegen Arm, naja, sagen wir mal, nicht mehr ideal. Beim Retro-Runner da war beides kein Thema. Innen ist der Schuh komplett mit Merinowolle ausgekleidet, 360 Grad rundum. Das Material, das reguliert Temperatur und Feuchtigkeit von ganz allein, ist atmungsaktiv und antibakteriell. Heißt im Klartext, auch nach einem langen Tag ohne Socken, kein Schweißgefühl, kein Geruch. Dazu kommt ein herausnehmbares Wechselfußbett mit Merino-Schicht und falls jemand orthopädische Einlagen braucht, gehen die natürlich genauso rein. Die Mittelsohle, die dämpft beim Gehen und Stehen vernünftig. Die Gummi-Außensohle hat ordentlich Profil und hält auch auf nassem Kopfsteinpflaster. Optisch, ja, klassische 70er-Jahre-Sneaker-Form mit Nubuck-Leder außen. Heißt, der Schuh, der sieht ordentlich genug für ein halbwegs erwachsenes Outfit aus, aber nicht so streng, dass ich damit nicht auf dem Spielplatz könnte. Wenn euch das anspricht, mit meinem Link und dem Code senkrecht20, da bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Zurück zur Hardware-Architektur. Während SpaceX an V3 weiterfeilt, schreibt die NASA bei Artemis 3 gerade den Missionsplan um. Die NASA hat am vergangenen Mittwoch, dem 13. Mai, ihre vorläufige Architektur für Artemis 3 veröffentlicht. Und für uns Raumfahrtfans war es keine Überraschung mehr. Die erste Crew der Mission landet nicht 2027 auf dem Mond, sondern bleibt im Erdorbit. 4 Astronauten an Bord der Orion-Kapsel sollen Annäherung und Andocken üben, und zwar gleich an 2 verschiedenen Mondländern. Einmal eine Vorabversion des Starship-Landers, intern Starship HLS Pathfinder genannt, und einmal an eine Vorab-Variante von Blue Moon MK2 von Blue Origin. Beide Lander sind die Vehikel, mit denen dann auch später tatsächlich Menschen auf der Mondoberfläche aufsetzen sollen. Parallel kommt eine zweite Architekturentscheidung. Die SLS-Rakete, die startet bei Artemis 3 ohne Oberstufe, also ohne den kryogenen Antriebsteil, der bisher den Schub Richtung Mond geliefert hätte. Im Klartext, die NASA passt also den Missionsplan an die reale Hardwareverfügbarkeit an, statt sich an einen Mondlandungslandetermin zu klammern, den ohne fliegbare Lander ja niemand halten könnte. Im Johnson Space Center der NASA, da steht parallel das Trainingsmodell der Blue Moon Mark II Crew-Kabine bereit, direkt neben dem Orion Simulator. Jeremy Parsons, stellvertretender NASA-Administrator für Mond und Mars, nennt Artemis 3 selbst eine der komplexesten Missionen, die die Behörde je geflogen habe. Mein Eindruck, das ist kein Krisensignal, das ist ein pragmatischer Reset. Die NASA bewegt sich Richtung eines realistischen Stufenmodells mit einer Mondlandung dann erst bei Artemis 4 oder 5. Während die NASA ihre Hardware-Realität nach unten anpasst, prallen diese Woche zwei Welten der Orbitalindustrie aufeinander. Eine mit Pitchdeck, eine mit Hardware. Kommen wir erstmal zum Pitchdeck. Das amerikanische Startup Cowboy Space, bis vor wenigen Tagen noch unter dem Namen Etherflux unterwegs, hat am vergangenen Montag 275 Millionen Dollar in einer Series B Finanzierungsrunde abgeschlossen. Geführt vom Risikokapitalgeber Index Ventures. Bewertung rund 2 Milliarden Dollar. CEO ist Robin Hood, Mitgründer bei Jubat. Letzte Woche haben wir Anthropics Interesse an orbitalen KI-Datencentern eingeordnet. Diese Woche kommt der konkrete Investmentbeweis. Jetzt die Idee, die Raketenoberstufe, die wirft ihre Nutzlast aus und bleibt dann selbst im Orbit, um dort als 1 Megawatt Rechenzentrum weiterzuarbeiten. Konstellationsname Stampede, was bisher fliegt, noch nichts. Was steht? Eine Bewertung von 2 Milliarden Dollar. Kommen wir zu der anderen Geschichte, die aber mit Hardware. Am vergangenen Mittwoch, da hat das kalifornische Mikrogravitations-Startup WADA mit dem US-Pharmakonzern United Therapeutics den ersten kommerziellen Orbit-Wirkstoffvertrag unterzeichnet. WADA fliegt dann kleinmolekulare Medikamente für seltene Lungenerkrankungen auf seinen wiederverwendbaren V-Series-Kapseln. Dort lässt sie dann in der Schwerelosigkeit Wirkstoffe auskristallisieren und bringt die Proben dann per Re-Entry-Kapsel zurück zur Erde. Warum das nicht gut auf der Erde funktioniert? Ja, auf der Erde unter Schwerkrafteinfluss ziehen Konvektion und Sedimentation Kristalle in eine bestimmte Bahn. Oben fallen beide Effekte nahezu weg und das öffnet komplett neue Wirkstoffstrukturen. Für mich der entscheidende Unterschied. Anders als bei Cowboy Space ist WADAs Hardware bereits mehrfach in den Orbit geflogen und genau dort entscheidet sich diese Manufacturing-Wette im Pitchdeck oder im Re-Entry-Brand. Von Hardware im Erdorbit zu Hardware tief im Sonnensystem. Die NASA-Sonde Psyche ist am vergangenen Freitag, 15. Mai, in nur 4500 Kilometer Abstand am Mars vorbeigeflogen. Das ist ungefähr die Distanz Berlin-Kairo. Kosmischer Maßstab oder im Sonnensystem ist das fast schon ein Streifschuss. Ja, der Mars, der hat dabei genau die Aufgabe übernommen, für die er hier gebraucht wird. Seine Schwerkraft zerrt an Psyche und beschleunigt Psyche auf Kurs Richtung Asteroidengürtel. Solche Schwungholungsmanöver, die nennt ein Missionsplaner einen Gravity Assist. Und so ein Gravity Assist, der kann ordentlich Treibstoff sparen. Aktuelle Geschwindigkeit der Sonne jetzt 19.848 Kilometer pro Stunde. Damit jagt Psyche einem Ziel hinterher, das es in unserem Sonnensystem so kein zweites Mal gibt. Oder zumindest kennen wir das noch nicht. Der namensgebende Asteroid ist nämlich 16 Psyche. Der ist rund 280 Kilometer breit und besteht zu großen Teilen aus Metall. Vermutlich der freigelegte Kern eines früheren Planeten. Zur Vorgeschichte. Psyche ist im Oktober 2023 gestartet, hat im Februar einen 12-stündigen Triebwerksburn zur Bahnkorrektur abgefahren und schon im Anflug erste Marsbilder geliefert. Ankunft am Asteroiden ist 2029. Mich beeindruckt ja am meisten, wie unspektakulär dieser Vorbeiflug abläuft. Keine Pressekonferenz, keine Live-Events. Die Maschine, die fliegt einfach und macht ihre Hausaufgaben. Genau das Gegenteil von dem, was wir gerade bei den großen Architektur-Stories sehen. Während die NASA-Sonde Psyche durchs Sonnensystem rast, formiert sich in Europa ein industrieller Pitch in eine ganz andere Richtung. Der französische Luftfahrtkonzern Dassault Aviation und der Bremer Raumfahrtkonzern OHB haben am vergangenen Montag eine Partnerschaft für den ESA-Vorschlag Vortex S angekündigt. Vortex S soll ein wiederverwendbares Mehrzweck-Raumflugzeug werden, also ein Vehikel, das wie ein Flugzeug landet, aber Crew oder Fracht ins All bringen kann. Die Rollenverteilung im Konsortium ist klar verteilt. Dassault übernimmt die Hauptarchitektur und Gesamtintegration des Raumflugzeugs selbst. OHB integriert das Servicemodul, also den Antriebs- und Versorgungsteil hinter der Druckkabine. Beide Unternehmen, die wollen das Konsortium auf weitere europäische Industriepartner ausweiten. An dieser Stelle ist Vorsicht angesagt. Vortex S ist explizit ein Vorschlag an die ESA. Also kein Auftrag, kein Erstflugtermin und keine Hardware auf einem Pad. Trotzdem ist ein bemerkenswertes Signal. Europa positioniert sich mit einem konkreten Industriekonzept für ein wiederverwendbares Vehikel jenseits von amerikanischen Transportern. Ob die ESA das Konzept aufgreift und Geld dafür freigibt, entscheidet sich dann in den kommenden Monaten. Wente Solt und OHB Bremen eine europäische Spaceplane-Idee bei der ESA platzieren, hat sich die italienische OHB-Tochter einen europäischen Großauftrag gesichert. Am vergangenen Donnerstag, 7. Mai, haben ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher und JAXA-Präsident Hiroshi Yamakawa in der italienischen Botschaft in Berlin einen Vertrag zur gemeinsamen Asteroidenmission Ramses unterzeichnet, kurz für Rapid Apophis Mission for Space Safety. Hauptauftragnehmer OHB Italia. Start ist 2028, Ankunft am Asteroiden Anfang 2029. Warum diese Mission Tempo hat? Ja, am Freitag, den 13. April 2029, da fliegt Apophis, ein 375 Meter breiter Brocken, in nur 32.000 Kilometern Entfernung an unserer Erde vorbei. Das ist näher als geostationäre Satelliten und ein Zehntel der Distanz zum Mond. Ein Vorbeiflug dieser Größenordnung, der passiert nur einmal in 5.000 bis 10.000 Jahren, also statistisch gesehen. Die Aufgabenstellung ist sauber. ESA macht Sondendesign, Integration und Missionsbetrieb. JAXA liefert die Solarpaneele, den Infrarotsensor und den Start auf einer H3-Rakete. Ramses soll Apophis 2 Monate vor dem Erdvorbeiflug erreichen und dann live beobachten, wie die Schwerkraft unserer Erde die Oberfläche des Asteroiden physikalisch verformt. Die ersten belastbaren Daten dieser Art überhaupt. Genau das Fundament, das eine zukünftige echte Asteroidenabwehrmission bräuchte. Von Asteroiden, die 32.000 Kilometer entfernt an der Erde vorbeifliegen, zu unserer eigenen Atmosphäre. Michael Gerding vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock, der hat per Laserstrahlmesssystem, LIDAR-System im Prinzip, eine Lithiumwolke detektiert. Sie war 10-mal höher konzentriert als typisch in dieser Höhe der oberen Atmosphäre. Die Messung, die lief am 19. und 20. Februar. Die Rückverfolgung der Bahn der Wolke, die führte zur Quelle, eine Falcon 9-Oberstufe, die wenige Stunden zuvor westlich vor Irland wieder eingetreten ist. In den Daten, da finden sich nicht nur Lithiumspuren, auch Kupfer, Aluminiumoxid und Wasserstofffluorid lassen sich als Marker eines Raketenwiedereintritts klar zuordnen. Das ist die Pointe der Methode. Jede Oberstufe, die hinterlässt einen chemischen Fingerabdruck in unserer Hochatmosphäre und mit dem Lasermesssystem, da lässt sich dann identifizieren und einer konkreten Mission zuordnen. Vorgestellt wurden die Ergebnisse Anfang Mai auf der General Assembly der European Geoscience Union in Wien. Damit hat Deutschland einen eigenständigen Messzugang zu genau jener Frage, die mit jeder neuen Megakonstellation größer wird. Was passiert denn eigentlich mit unserer Stratosphäre, wenn täglich Raketenstufen und Satelliten darin verglühen? Wir haben mit Bordmitteln gerade einen sauberen Weg, das zu messen. Während Wiedereintritte in die Atmosphäre von der Wissenschaft untersucht werden, haben in der vergangenen Woche 4 Träger neue Hardware in den Orbit gebracht. Am vergangenen Montag hob eine lange Marsch 7 von Wencheng mit Tianzhou 10 zur Tiangong-Raumstation ab mit 6,9 Tonnen Fracht an Bord. Am Dienstag folgten gleich 2 Aufstiege. Eine Falcon 9, die brachte von Vandenberg die Mission Enroll 172 in den Orbit. Sie ist Teil der Spionagekonstellation Starshield für das US-Aufklärungsbüro NRO. Wenige Stunden später, da startete eine lange Marsch 6A von Taichuan mit der nächsten Tranche der chinesischen 1000-Segel-Konstellation. Routine-Liftoff. Am Donnerstag flog eine Suki 2E von Landspace aus Jingquan mit einem 2,8 Tonnen Massensimulator in eine polare Umlaufbahn. Der Flug, der testete eine verlängerte erste Stufe und Triebwerksupgrades, der Übergang zur kommerziellen Variante. Kleiner Reminder, bevor wir gleich in die Kurznews springen, der Erstflug von Starship V3 läuft, wenn alles hält, in der Nacht zum Mittwoch ab. Wir sind selbstverständlich live für euch dabei. Den Link zum Livestream, den findet ihr in der Videobeschreibung und hier eingeblendet. Klickt ihn an und aktiviert die Benachrichtigung, dann verpasst du den Liftoff garantiert nicht. Falls du dich auf diesen mit Sicherheit legendären Start optimal vorbereiten willst, unsere neue Technik-Episode zum Starship V3, die ist seit dieser Woche online. Wir nehmen die Rakete in voller Tiefe auseinander, von den 3 neuen Gittersteuerflossen bis zur integrierten Stufentrennung und sortieren ehrlich, welche V3-Versprechen wir für realistisch halten und wo das größte Risiko sitzt. Schutzengel hatten diese Episode schon einen Tag früher als alle anderen und sie schauen jedes Video komplett werbefrei ohne eine einzige Unterbrechung. Wenn du den Kanal direkt unterstützen willst und gleichzeitig Vorabzugang plus eine saubere werbefreie Erfahrung haben möchtest, werd Schutzengel. Über den Mitgliedschaftsbutton unter dem Video, das hilft uns enorm dabei, mehr Recherche und mehr Tiefe zu liefern. Und jetzt in aller Kürze, was die Woche sonst noch so passiert ist. Golden Dome verdoppelt seine Kosten auf 1,2 Billionen Dollar. Das Congressional Budget Office, das hat am vergangenen Dienstag die 20-Jahres-Kostenschätzung für das US-Raketenabwehrsystem Golden Dome auf 1,2 Billionen Dollar taxiert. Das sind etwas über 1000 Milliarden Euro. Zur Einordnung, der gesamte deutsche Bundeshaushalt, der lag 2025 knapp über 500 Milliarden Euro. Allein 743 Milliarden Dollar entfallen auf weltraumbasierte Abfangsatelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn, die dann feindliche Raketen schon in der Aufstiegsphase zerstören sollen. Die Pentagon-Schätzung, die lag bei rund 185 Milliarden Dollar, also etwa 7-mal niedriger. Das NASA-Budget bleibt stabil, die Trump-Kürzungen, die wurden de facto blockiert. Ja, das House Appropriations Committee hat den Spending Bill am vergangenen Mittwoch verabschiedet und hält das NASA-Budget bei 24,4 Milliarden Dollar faktisch stabil. Damit ist der Trump-Vorschlag einer 46-prozentigen Wissenschaftskürzung im Kongress formal gestoppt worden. Das JPL der NASA hat in 137 Testläufen die neuen Rotorblätter für die nächste Mars-Hubschrauber-Generation erstmals durch die Schallmauer geschickt. 30% mehr Auftrieb als bei Ingenuity. Mit der Skyfall-Mission im Dezember 2028 sollen drei dieser Hubschrauber dann zum Mars fliegen. Blue Origins erster Mondlander intern MK1 mit dem Spitznamen Endurance hatte den kompletten Thermalvakuumtest in NASA Johnson Space Center bestanden. Bekannt gegeben Anfang Mai, der 3-Tonnen Frachtländer, der geht jetzt zurück nach Florida für die letzten Funktests. Erstflug auf New Glenn ist Ende 2026 angesetzt, sofern die FAA das Trägersystem rechtzeitig freigibt. Der US-Verteidigungskonzern Andoril Industries hat Rocklab einen 30 Millionen Dollar Vertrag für Hyperschalltests vergeben. Die HASTE-Rakete ist die suborbitale Variante der Elektron-Rakete, die als Hochgeschwindigkeitstestvehikel dient. Erster größerer kommerzieller Andoril-Auftrag in diesem Marktsegment. Der 3U-CubeSat Snappy hat am 3. Mai einen Gallium-Wolfram-Kristalldetektor zur Messung von Sonnenneutrinos in 500 Kilometer Höhe gebracht. Mitgeflogen auf der Falcon 9 Mitflugmission CAS-502, hatten wir ja letzte Woche in den Starts berichtet. Vor einer Woche hat ein Sonnenfleck, das war AR4436, eine M57-Sonneneruption ausgespuckt. Der zugehörige Plasmaauswurf, ein Coronal Mass Ejection, hat die Erde am vergangenen Mittwoch gestreift und einen schwachen geomagnetischen Sturm der Klasse G1 ausgelöst. Über dem Atlantik wurde ein Radio-Blackout gemeldet. Und genau diese Sonnen-Erd-Interaktion, die bekommt in der kommenden Woche ihren eigenen Beobachter im Orbit. Am Dienstag, 19.05., da startet nämlich eine Vega C von Kourou mit der SMILE-Mission. Eine Gemeinschaftsmission der ESA und der Chinesischen Akademie der Wissenschaft, die genau die Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und Erdatmosphäre untersucht. Wenige Stunden früher hebt dann eine Falcon 9 von Vandenberg mit weiteren Starlink-Satelliten ab. In der Nacht zum Mittwoch, 20. Mai, da folgt dann der Höhepunkt der Woche, der Erstflug von Starship V3. Ab 0.30 Uhr unserer Zeit könnte es losgehen. Klar, schauen wir uns das zusammen an und fiebern damit, oder? Später am Mittwoch sind zwei weitere Aufstiege angesetzt. Erstens ein Erstflugversuch des südkoreanischen Feststoffträgers für militärische Kleinstsatelliten. Und zwar ins eine Falcon 9 von Cape Canaveral, die ersten neuen Satelliten der zweiten Global Start-Generation in den Orbit bringen soll. Am Donnerstag startet dann aus Indien eine GSLV Mark II mit einem geostationären Erdbeobachtungssatellit der indischen ISRO. Wenige Stunden später folgt dann eine weitere Falcon 9 mit Starlink-Satelliten. Am Freitag, 22.05., da bringt eine Electron von Rocklab einen Radarsatelliten des kommerziellen japanischen Erdbeobachters Synspective von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland in den Orbit. Und zum Wochenausklang startet eine Atlas 5551 von ULA von Cape Canaveral und die soll 29 weitere Amazon-Leo-Satelliten in den Orbit bringen. Das ist ja die nächste Etappe der ehemaligen Kuiper-Konstellation. Starship V3 hat ein Startdatum. Die NASA reißt ihre Artemis-Architektur auseinander. Und Cowboy Space sammelt 275 Millionen Dollar für Rechenzentren, die als Raketenoberstufen oben bleiben sollen. Der Erstflug von Starship V3, der öffnet sein Startfenster nach aktuellem Stand in der Nacht zum Mittwoch um 0.30 Uhr unserer Zeit. Den Link zu unserem Livestream, den findet ihr in der Beschreibung und hier eingeblendet. Klickt rein, aktiviert die Benachrichtigung, damit ihr den Liftoff auf keinen Fall verpasst. Nochmal kurz der Hinweis auf Gieswein, das Familienunternehmen aus Tirol, mit meinem Link und dem Code senkrecht20. Da gibt es 20% auf alles. Link findet ihr unter dem Video. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns ein Abo da, aktivier die Glocke und sei beim V3 Erstflug live mit dabei. Das wird großartig. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.